irgendetwas nicht so recht auf den ersten Anhieb klappt, das ist echt. Das ist richtig. Das beweist für Leben. Denn das Leben fließt und gestaltet sich in den scheinbar verworrensten Formen. Und unter dem größten Druck erstehen die herrlichsten Edelsteine. Und aus allen Bankrotten der Äonen, die Gott erlebt, denn jeder Äon endet mit einem Bankrott Gottes, entsteht ein tieferer Durchbruch hinein in die Vollendung. Deshalb sind solche kleine Begebenheiten, wie wir es eben erlebten, dass die Seite platzt, dass der Einsatz scheinbar nicht ganz klappen wollte. Das ist das, der Beweis für Leben. Ich darf vielleicht einleitend deshalb von diesem kleinen Erlebnis ausgehen, wenn ich ein Zeugnis gebe über die Reifezeit des Endes, darüber, wie alles in die Ausreife drängt, wie das, was jetzt noch verschlungen ist, wie das jetzt, was jetzt noch verzahnt ist, ineinander geschoben, wo vieles vordergründig groß vor uns steht und hintergründig Einwirkungen von Gnade und Güte Gottes sind auf einem Wege, den man gar nicht begreift. Ein Erlebnis erzählen, das ich vor einigen Wochen, 4 oder 5 Wochen sind es wohl her, in Bonn und Godesberg, Bad Godesberg, hatte. Was ich nie vergessen werde. Um zu begreifen, wie wir in einer Zeit leben, wo Tag und Nacht dauernd wechseln, wo Finsternis und Licht ineinander greifen, einander ablösen, so dass man gar nicht sagen kann, wo die Finsternis aufhört, zeitlich und örtlich, und wo das Licht anfängt, sondern wie eins in das andere fließt und wie wir in einem chaotischen Durcheinander sind, die in eine Turbulenz, in eine Übersteigerung mündet. Das erleben wir ja, wenn wir offene Augen haben. Ich will darüber was sagen nachher. Aber einleitend dieses kleine Erlebnis aus Bonn, Bad Godesberg. Ich war bei einem meiner lieben Freunde und Brüder, den ich schon Jahre kenne. Manche werden von ihm gehört haben. Dr. Hans Schimanski, ein Mann, der eine Rolle spielt in der Holzbranche zwischen Deutschland und Frankreich, ist er gewissermaßen der Manager, um dieses schreckliche Wort mal zu gebrauchen. Bei dem bin ich öfter zu Gast. Prächtiger Mensch, noch ziemlich jung, hat als ganz junger Kerl, war er schon Major und hat das Ritterkreuz bekommen, aber das nur nebenbei. Also bei meinem Freund Hans Schimanski treffe ich einen großen, stattlichen Herrn und er stellt mir vor, das ist hier mein Freund und Mitarbeiter in unserer deutsch-französischen Beziehung im Aufkauf von Wäldern, von großen Mengen von Holz, die dann von Frankreich an die Deutsche, in Westdeutschland gegeben werden. Na ja, ich habe mir den Herrn mal angeguckt, dachte, sehr angenehm. Er sagte, oh, Menno, sind ein Kumpapa la langue en France. Ah, sagte ich, ja, wenn Sie nicht Deutsch sprechen können, gut sprechen wir halt Französisch. Es freut mich aber sehr herzlich. Ich stamme auch von Hugenotten ab, also ich habe auch etwas französisches Blut in meinen Adern. Ja. Kurz und gut, es hat sich dann im Lauf der Gespräche folgendes unglaubliche Bild entrollt. Wenn ich das gelesen hätte, in einem Kalenderblättchen oder sonst wo, in einem christlichen Traktätchen, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht. Und wenn mir jetzt irgendjemand erzählt hätte, den ich nicht kenne, als ein wirklich wahrer Mensch, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Was ich da entrollte, was es alles gibt, eine von den Verborgenen, scheinbar grauenhaften und doch von der Liebe und Gnade Gottes in unmöglichen Vertretern angestrahlten Wahrheiten, dass der Geist Gottes am Werke ist und wenn auch erst in kleinen Anbrüchen, doch einmal zum Totaldurchbruch und zum Totalsieg kommt, war diese kleine Begebenheit, die ich jetzt schildere, ein Beweis. Der Mann, der hieß Monte, und gehört einem Adelsgeschlecht an, dessen Vorväter schon bei Napoleon dem Großen eine bedeutende Rolle spielen. Comte de Monte, Graf von Monte. Er hatte noch einige Adelstitel, aber der Graftitel war wohl der führende, der dominierende. Und zwar waren in dieser Familie immer zwei Richtungen, zwei Linien, sagen wir. Deux branches, zwei Zweige. Eine katholische Linie und eine evangelische Linie. Und dieser Mann, den ich da kennenlernte, war der letzte Vertreter der evangelischen Linie. Und sein Bruder, der jetzt in Frankreich lebt und auch irgendeine führende Stellung hat, ist der Vertreter der katholischen Linie. Und dieser Bruder und diese beiden Brüder, Comte de Monte, Grafen von Monte, die erlebten den Einbruch der deutschen Truppen 1940 in Frankreich, Holland, Belgien, und er, der im Herzen mehr deutsch gesinnt war, stellte sich sofort den siegreichen deutschen Truppen zur Verfügung und wurde entsprechend dem Rang, den er beim französischen Heer hatte, wurde er als Major überwiesen an die SS. War also Major der SS im deutschen Truppen. Baron de Monte, Baron von Monte, stellte zur Verfügung, weil er der Überzeugung war, dass das Gedankengut, das die Deutschen damals hatten als führende Nation und so weiter, dass das Rechte war. Hat er geglaubt. Ich habe auch solche Kommunisten kennengelernt, von reinstem Wasser, Idealisten, die mehr Opfer brachten als unsere Frommen in unseren Organisationen. Mehr Opfer brachten. Solche Kommunisten habe ich kennengelernt, Edelkommunisten. Solche gibt es überall in jeder Bewegung, in dem größten Blödsinn. Ich bewundere immer die Leute, die ihre Traktate da verkaufen von den Bibelforschern. Ich kenne die Bibelforscherbewegung sehr gut, sehr gut. Könnte euch ergreifende Dinge erzählen, kaum bekannt sind, von der Entstehung und der Entwicklung, die da stehen. Ich habe viele angeredet, habe auch mit vielen gesprochen von den Bibelforschern, haben im Allgemeinen mit wenigen Ausnahmen keine Gewissheit ihres Heils. Die glauben nur an ein imaginäres politisches Königreich. Und dafür haben sie im Krieg während der Nazi-Zeit die höchsten Blutopfer gezollt. Wir haben nicht Heil Hitler gesagt, wir haben es umbringen lassen. Die Leute, die keine Heilsgewissheit hatten. Und wir Fromme, das nur nebenbei. Also kurz und gut, dieser Graf von Monte stellt sich der deutschen Armee zur Verfügung, wird der SS überwiesen, wird Major der SS. Und nun hat sich aber bei dem Einmarsch der Truppen sein Bruder, sein katholischer Bruder, der hat das nicht getan, im Gegenteil, der hat sich der Untergrundbewegung zur Verfügung gestellt, der Französischen, hat sich verkleidet und hat dann in unterirdischen Bewegungen, wo es möglich war, der deutschen Besatzungsbehörde, deutschen Soldaten in Frankreich zu Faden gesucht, wo es irgend ging. Hat gegen sie gekämpft in flammender Liebe mit der Grande Nation. Der großen Nation, der glaubte an Frankreichs Stern. Baut da die Führung Frankreichs für alle Völker. Weder die Deutschen, noch die Franzosen, noch die Amerikaner, noch die Russen. Israel wird das Haupt der Völker werden. Kein anderes Volk. Kurz und gut, er steht also auf französischer Seite und kämpft auf ganz andere Art. Der in der SS, Majoruniform, und der andere verkleidet. Kämpft er wo, wie er kann, um den Eindringling zu schaden. Aus Liebe zu seinem Vaterland. Eines Tages erschießt er einen deutschen Offizier und wird dabei gefangen genommen. Und zum Tode verurteilt. Und das erfährt der Major der SS, sein Bruder. Ich weiß jetzt nicht mehr, war es über Schweden oder über die Schweiz. Also er hat das erfahren, sein Bruder ist von deutschen Truppen gefallen und ist zum Tode verurteilt. Und da tritt er ein für seinen Bruder. Wendet sich zunächst an Himmler, den Namen werdet ihr wohl schon gehört haben. Es war kein so himmlischer Mensch, aber an Himmler. Und Himmler sagt, ausgeschlossen, einer, der nicht einmal einer normalen Truppen angehört, sondern auf illegalen Wege kämpft, in Fagabund, in Stroma, in Lump, der einen deutschen Offizier erschießt, der hat nicht mehr verdient als den Tod. Keine Begnadigung, der Mann wird erschossen. Und dann hat sich der Major von Monte, Graf von Monte, Baron von Monte, an Adolf Hitler gewandt. Den Namen werdet ihr auch noch in Erinnerung haben. Ja. Seine Freunde und er haben sich an Hitler gewandt und haben gesagt, hier, Himmler hat unser Gnadengesuch verworfen. Wir bitten um Begnadigung dieses Mannes. Der ist irregeführt in einem falschen Patriotismus, in einem Wahn, in einem Chauvinismus französischer Prägung. Aber ich beweise ja dadurch, dass ich als Franzose auf Seiten der deutschen kämpfe, in der SS-Major bin, das wie meine Einstellung ist. Bitte. Was meint ihr, was Hitler getan hat? Der hat ihn begnadigt. Der sagt, jawohl, der ist mir nicht so viel wert, so ein Lump, als hier ein deutscher Major bei der SS. Und um seinen Willen, seiner Treue willen, wollen wir dem das Leben schenken. Da wurde der begnadigt. Wurde dann entlassen und konnte so sich als Hilfsarbeiter so durchlavieren. Sache geht weiter. Der Zusammenbruch kommt 1945. Und da ging es andersrum. Da wurde der SS-Major, der inzwischen in dieser Zeit schon Beziehungen und Berührungen und Verbindungen hatte, mit meinem Freund Dr. Schimanski, der deutscher Major war, nicht bei der SS, bei der Infanterie. Mit dem hatte er irgendwie Berührungen, sie hatten also miteinander zu tun und wurden damals schon Freunde. Und der wurde ausgeliefert an die Franzosen und die verurteilten ihn natürlich zum Tode. Ein Mensch, der sein eigenes Vaterland verrät, zu der SS-Mördergruppe geht und sich einem Himmler und Hitler zur Verfügung stellt, der hat dafür den Tod verdient. Also, er wird zum Tode verurteilt. Und jetzt geht der katholische Bruder, der seinen evangelischen Bruder gerettet hatte, nun wendet der sich an die Militärbehörde, ans höchste Militärgericht und bittet um Gnade für seinen Bruder, weil er auch ihn gerettet hat. Aber die französische Militärregierung ist unnachgiebig. Nein, der Mann hat den Tod verlegt und wird erschossen. Es hat 9 Jahre Verhandlungen gegeben. Und 2 Jahre davon saß der, ich saß neben ihm, er hat das erzählt, saß der Mann in der Todeszelle. Das heißt, er war in einer Zelle, wo man jeden Augenblick bei Tag und bei Nacht abgerufen werden kann, um erschossen zu werden. Das war er, 2 Jahre. Und da hat er beten gelernt. In dieser Todesnähe hat er einen inneren Bankrott und Zerbruch erfahren und hat zu Gott schreien gelernt. Hat er mir erzählt. Hat mir Dr. Schimanski bestätigt. Und er kam auch in meine Versammlungen. Er verstand nicht viel. Aber manches Mal, wenn er zuhörte, mit großen Augen, da habe ich ihn gefragt. Ist ein guter Komponist für Sie, die Männer, sagt er, Brustkrieger, fast nichts. Aber ich habe ihm dann so ein paar Worte mal gesagt, und wenn er den Namen Jesus hörte, da leuchtete seine Augen. Er war da, hat teilgenommen. Sagt, ich habe nicht verstanden, was Sie sagten, aber ich habe gefühlt, was Sie sagten. Ja. Also er saß 2 Jahre in der Todeszelle. Und dann, nachdem die französische Regierung die Begnadigung abgelehnt hatte, wandten sich seine Freunde, die Freundes seines Bruders, an den Papst in Rom, und sagten, wenn ein Adolf Hitler einem Mörder aus politischen Gründen Gnade erwiesen hat, wird seine Heiligkeit der Papst nicht so viel Gnade und Güte und Erbarmen haben, auch den anderen zu begnadigen. Sollte ein Adolf Hitler mehr Gnade und Güte und Erbarmen haben und ausstrahlen und ausströmen als der Papst, als das Haupt der katholischen Christenheit, als der Nachfolger Jesu Christi. Und dieses Argument hat dazu geführt, dass der Papst eine Empfehlung an die französische Regierung gab, auch den zu begnadigen, den SS-Major. Er bekam zwar seine Adelsprädikate abgenommen, war kein Baron mehr und so weiter, war einfach der Citoyen unter dem Monsieur Montet, nicht mehr de Montet, aber er wurde begnadigt. Oh, das hat er denn geschildert, wie diese Botschaft kam. Muss man verstehen. Wenn einer 2 Jahre Tag und Nacht wartet, eben erschallen die Tritte, eben kommt jemand, eben wird der Schlüsselbund, eben werde ich geholt. In 5 Minuten ist mein Leben ausgelöscht. Was das bedeutet, hat keiner von uns erlebt, aber ich kann ihn nachfühlen. Also kurz und gut, er wird auch begnadigt. Und nun ist der eine, der Protestant, begnadigt worden durch Einsprache vom Papst. Und der andere, der Franzose, begnadigt durch Adolf Hitler. Sollte man so etwas für möglich halten, wenn ich nicht mit diesem Manne zusammen gewesen wäre, 2 Tage war ich mit ihm zusammen, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Aber sein lebendiges Zeugnis, sein aufgeschlossenes, Herz und das Zeugnis meines Bruders Hans Schimanski, der ihn ja kannte schon als SS-Major und später mit ihm verkehrte, als er Gefangener war und ihn jetzt wieder traf. Und jetzt haben sie beruflich zu tun. Da werden ganze Volumen gekauft von Frankreich für Deutschland und so weiter. Und die Beziehungen und so weiter, das gibt ja ein ganzes Nest von Verhandlungen, Besprechungen und so weiter. Hier, wenn Brüder in der Industrie sind und so weiter, die wissen das. Und im Handeln, im internationalen Handel. Ich sah in dieser Geschichte, die mich tief bewegt hat, sah ich, wie die Güte und Gnade Gottes, um sich da und dort durchzudrücken und zu entfalten, eines Adolf Hitler und eines Papstes bedient, um Feinde und Gegner Erbarmung und Gnade widerfahren zu lassen. Glaubt ihr nicht, meine Freunde, dass die Gnade unseres Gottes und die Liebe in Christo Jesu und die Allmacht und Weisheit des Heiligen Geistes größer ist als diese kleinen unterirdischen Strömungen, die durch viele Verhandlungen und so weiter erreicht werden und doch Gnade bewirken, Menschenleben retten? 2 Menschenleben, die ausgerottet werden sollten, sind bewahrt geblieben. Und die Gnade hat sich offenbart und nicht das Gericht und der Tod, sondern das Leben. Und heute sind die Brüder wieder einig, grüßen und segnen und lieben sich und gehen ihren Weg mit Dankbarkeit gegen Gott. Das ist kein frommes Märchen, das ist eine wahre Begebenheit. Und ich bin bewegt, wenn ich in solchen Dingen immer wieder hineinschaue, wie wir in einer Zeit leben, wo das Gute und das Böse ineinander fließen, wie ich vorhin sagte, ineinander verzahnt sind, einander ablösen, wechseln, beeinflussen und so weiter. Und da müssen wir Gläubige einen Durchblick haben. Und wir sehen über all diesem chaotischen, turbulenten Geschehen, über dem Tohuwabohu, über dem Nacht und Tag und Licht und Finsternis und Bosheit und Güte, da sehen wir Anbrüche dafür, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Und dass der Tag
ewig leuchtet und Nacht wird nicht mehr sein. So steht geschrieben. Und dass der Gute und das Gute stärker ist als der Böse und das Böse. Und dass Gott in Christo Jesu stärker ist als die Mächte und Gewalten der Finsternis und der Bosheit. Das sind kleine Anfänge. Kleine Anfänge, wie eines Mannes Hand, einmal die Wolke am Himmel. Meine Freunde, so ist es. Wir leben in einer Zeit der Reife, der Ausreife des Endes. Wir merken, so geht's nicht weiter. So geht's wirklich nicht weiter. Das spürt heute der Letzte. Als ich in Wuppach von 6, 7, 8 Jahren, lang vor dem Ersten Weltkrieg, ich sage mal ja noch aus dem alten Jahrhundert, ich gehöre zu den alten Verkalkten. Ja, aber ich fühle mich aber jünger, ich habe oft meinen 16-, 17-jährigen Buben gesagt, ihr Kerle, ich bin doch jünger als ihr. Meine Sünden sind vergeben. Ich habe Jesus als mein Heiland. Und ihr lebt zum Teil noch in euren geheimen Sünden. So habe ich sie angeredet. So habe ich sie angeredet. Und von den 15 Kerlen sind 9 zum Glauben gekommen. Ja, meine Freunde. Noch einmal, wir leben in einer Zeit der Reife, der Ausreife. Es geht dem Ende zu mit Gewalt. Wenn die Zeit ausreicht, werde ich versuchen nachher noch, ich will mich klar konzentrieren und genau bei meinem Thema und Text bleiben. Wenn die Zeit ausreicht, will ich versuchen, euch noch eine kurze Darstellung zu geben, wie ich glaube, nach der Schrift, dass sich das Endzeitgeschehen in der ostwestlichen Auseinandersetzung Russland-Amerika von Ziel und Ende. Nach der Schrift glaube ich euch, wenn Gott es erlaubt, das noch sagen zu können. Wenn nicht heute, dann am nächsten Tag, am Mittwoch. Ich will aber versuchen, jetzt bei meinem Text zu bleiben und euch erstens 4 satanische Linien der Ausreife und dann 4 göttliche Linien der Ausreife aufzuzeigen. Dass wir nahe dem Ende sind, dafür könnten wir wohl Dutzende von Beweisen bringen. Nach der Schrift. Je mehr wir in die Schrift hineinschauen und im Lichte der Schrift in das Leben, ins eigene Herz, finden wir ungezählte Hinweise dafür, dass wir in der Letztzeit leben. Leben wir in der Endzeit. Wenn ich irgendwo dieses Thema ankündigen ließ, in Bern oder in Zürich oder in Basel oder in Berlin oder in Hamburg oder irgendwo, dann habe ich immer grammelvolle Seele gehabt. Das hat die Leute interessiert. Ja, leben wir in der Endzeit. Ich will aber hier einmal nicht diese verschiedenen Beweise aufzählen, die ja zusammengesetzt kaleidoskopartig zusammengesetzt, im Durchblick ein wunderbares Bild ergeben. Sondern ich will euch hier jetzt von einer etwas anderen Warte aus zeichnen. Es gibt eine doppelte Ausreife. Erstens die Ausreife der Bosheit. Und zweitens die Ausreife zum Glauben, zum Heil, zum Guten, zur Reinheit, zum Sieg, zur Herrlichkeit, zu Gott. Und wir das Durcheinander der Menschen wird nach der einen oder nach der anderen Seite gedrängt. Meine Freunde, dabei muss ich noch etwas sagen. Wir haben ein entartetes, süßliches Christentum, das nicht biblisch ist. Seelisch, süßlich, die Monaden-Christentum. Ich will nur einen Beweis dafür geben. Als der Judas hinausging, den Herrn zu verraten, sagte Jesus nicht, lieber Judas, bleib doch da, überleg dir es noch einmal, tu das doch nicht. Denk an meine große Liebe und Güte und so weiter. So sagt er nicht, sondern als er merkte, das ist die Linie. Und auch da, das muss geschehen. Denn der Judas tut ja nur das, was Gott zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. dass die andere Linie, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, sondern Jesus sagte, was du tust, das tue bald. Und da haben die Jünger gemeint, dass der irgendwas zu erledigen hätte. Hat keiner gewusst, es geht auf Worten verräten, Herrn. Und als der Herr sagt, einer wird mich unter euch verraten, da hat nicht jeder gedacht, aha, der Judas, wir haben es ja schon lange gemerkt. Sondern Jesus sagte, hör, bin ich, jeder. Es gibt ein Gesetz der Ausreife, das fasst die Schrift im letzten Buch der Bibel in die Worte. Wer gut ist, der sei fernerhin gut. Bruder und Schwester, bleib auf dem Weg. Bleib auf dem Kampf gegen die Sünde. Gib dem Teufel nicht nach. Geh deinen Weg weiter. Das Ziel ist nah. Und wer böse ist, sei fernerhin böse. Gehe unter in deinem Dreck, wenn du nicht anders willst. Gehe unter. Eine echte Seelsorge kann auch das manchmal tun. Ich entsinne mich vor vielen Jahren, da war ein etwa 40-jähriges Dienstmädchen. Damals gab es noch Dienstmädchen. Heute gibt es das ja nicht mehr. Die war bei mir zur Aussprache und hat mir dann erzählt von ihrem scheußlichen Dreck, von den Sünden, in denen sie lebte. Sie war, ja, finde ich daran besessen, aber sie war, naja, man würde psychologisch sagen, besetzt. Sag ich, haben Sie jetzt alles herausgegeben? Wollen Sie sich von allem lösen lassen? Ja, sie hat mir scheußliche Dinge genannt. Und dann sagte sie, aber etwas habe ich und das gebe ich nicht heraus. Also, was ist denn das? Das sage ich nicht. So, ja, gut, dann gehen Sie mit Ihrer Sünde, von der Sie sich nichts wollen lösen lassen, ins Verderben. Ich bin an die Tür, habe mein Mantel und meinen Hut genommen, um vorzugehen. Und dann sagen sie, halt, ich sage Ihnen doch. Also habe ich meinen Mantel wieder ausgezogen, den Haken gehängt, Hut und so. Da bitte, jetzt geben Sie raus, im Namen Jesu. Und da hat sich dann die Sünde, ach, die hat die scheußlichsten Sünden begangen. Und dann hat sie ihre schwerste Sünde, die sie nicht bekennen und von der sie sich nicht lösen lassen wollte, wie gesagt, sie raucht jeden Tag 3 Zigaretten. Und das lässt sie nicht. Das lässt sie nicht. Die wollte wegen der 3 Zigaretten in die Hölle gehen. Sag ich, seien Sie doch nicht so dumm. Wenn Sie fühlen, das sollten Sie nicht. Der Herr Jesus kann Sie frei machen. Das kann der. Sie können das nicht. Aber der kann es. Ich habe früher jeden Tag 30 geraucht. Bis zum Tag meiner Bekehrung. 30. Hab mir Mühe gegeben, weniger zu rauchen. Hab mich begonnen, war ein Sklave, armer Tropf. Im Ersten Weltkrieg war das. Und von dem Augenblick an, wo ich den neuen Jesu anrief, am 6. Juni 1918, abends um 22:30 in einem Pferdestall eines Gefangenenlagers. Als der neue Jesu anrief, wurde ich frei und blieb frei. Der Herr kann auch die Lust herausnehmen aus dem Herzen. Das habe ich ja gesagt. Und da hat sich dann gewagt, hat sich auch davon losgesagt und wurde gelöst, nur ein neuer Mensch. Ich sage das deshalb, weil wir in unserer Seelsorge viel zu süßlich und viel zu, ja, wie soll ich denn sagen, sentimental die Leute anpacken und nicht schriftgemäß. Wir haben die Propheten die Leute angepackt. Wir haben der Täufer mit den Leuten geredet. Ja, und dann gezwichtet. Wer hat euch gewiesen? Dann kommt und sollst du entfliehen. Oh, nicht die Axt, denn Bäume an die Wurzel gelegt, bringt der Buße würdige Früchte. So redeten die Propheten. So redete der Herr. Und der Apostel Paulus, der hat einen Menschen, der in der Gemeinde eine Rolle spiele, aber den man nicht anzutasten wagte, der in einer scheußlichen Sünde lebte, den hat er dem Teufel übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesu. Wo wagt man in christlichen Gemeinden einen Bruder, wenn er Geld hat und einer verehrte Stellung, einen Bruder wegen seiner Sünden, von denen er sich nicht lösen lassen will, mit denen er einen Schandfleck für eine Gemeinde bedeutet, wo wagt man den dem Teufel zu übergeben? Wagt man nicht. Freunde, das ist die Linie der Schrift und die ist uns maßgebend. Und kein Mensch, der kann heißen, wie er will, Calvin oder Luther oder wie er will, kein Mensch, kein Vergangener, kein Gegenwärtiger, sondern die Schrift allein. Und deshalb will ich jetzt zeigen, wie in unserer Zeit eine Doppelausreife existiert, eine Ausreife des Bösen zum Verderben, von dem die Masse erfasst ist und gar nicht heraus will und nicht heraus kann. Sie kann nicht, weil sie nicht will. Und sie will nicht, weil sie nicht kann. Und die Ausreife der Erweckten, der Erretteten, der Geheiligten und derer, die vor dem Tor der Vollendung stehen. Es gibt zwei Ausreifungen. Zum Licht nach oben, zur Finsternis nach unten. Und davon will ich jetzt etwas sagen. Die reife Zeit des Endes. Ich nenne zunächst vier satanische Linien, oder fünf, meinetwegen, die Zeit wird ja reichen, ja, fünf satanische Linien und dann fünf göttliche Linien. Erste Linie, die Verharmlosung der Sünde. Das ist der erste Trick Satans. Die Sünde, ach, was heißt denn Sünde? Was heißt Sünde? Wie kann man nur? Wie kann man nur etwas sagen gegen die Mode? Oder kann was sagen gegen Fernseher? Oder ich sage jetzt nicht, Mode und Fernseher sind Sünde, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Aber wo ist die Grenze? Wo ist der Anfang und wo geht es weiter? Wie kann man nur? Das geht so weit, wie es einmal Wilhelm Busch erzählt hat, den ich persönlich kenne, mit dem ich ein interessante Unterredung und Aussprache hatte. Wilhelm Busch erzählt, ich habe es aus seinem Munde gehört, wie eines Tages eine Dame zu ihm kommt, vor etwa 25 Jahren, und sagt, Herr Pastor, ich bin in großer Not, bitte helfen Sie mir. Ja, sagt er, ich will Ihnen gerne helfen. Also, worin besteht Ihre Not? Ja, also mein Chef und ich, wir haben uns lieb. Und die Frau vom Chef, die will das nicht haben. Ja, wie, sagt er, wie? Das ist der Chef verheiratet, ja. Hat auch Kinder, ja, zwei entzückende Kinder. Und ihr habt euch lieb. Richtig lieb, mit allen Konsequenzen. Ja. Und die Frau will das nicht haben. Und was soll ich ihnen da helfen, dass sie loskommen? Nein, sagen Sie doch der Frau, das soll doch nicht so sein. Da kam die aber an die rechte Schmiede, das kann ich euch sagen. Da sagt er, was? Sie brechen in eine fremde Ehe ein. Sie nehmen einer Frau den Mann und den Kindern ihr Vater. Und nun soll ich Ihnen noch helfen bei diesem traurigen Handwerk. Sie sind ja auf dem Weg in die Hölle und hat da gehörig eingeheizt. Aber das ist heute die Auffassung, entsprechend den Filmen, entsprechend den Romanen, entsprechend den Tageszeitungen, dass man die Sünde nicht mehr als Sünde betrachtet. Wir leben immer noch in dem Spiegelprozess. Ich lese dann und wann mal irgendeinen Artikel darüber in der Zeitung. Aber nur dann und wann. Aber eins erkennen all diese Herren nicht, ob sie für oder gegen den Spiegel sind. Den eigentlichen Grundkern, die eigentliche Wurzel, sehen die nicht. Und wenn sie doch so gescheit sind. Wisst ihr, warum die Leute so gern den Spiegel lesen? Weil sie sehen, aha, die großen Herren, die Leute, die einen Namen haben in der Öffentlichkeit, bei denen stinkt's, bei denen ist's faul, deren Leben ist nicht in Ordnung. Wir haben Dreck am Stecken. Und wenn die Großen sich das leisten können, wer kann dann mir Kleinen es übernehmen, wenn ich auch noch eine Freundin habe, wenn ich auch mal irgendetwas unterschlagen habe. Da fühlen sie sich durch den Dreck der anderen gerechtfertigt, auch dreckig bleiben zu dürfen. Und das tut ihnen wohl. Und deshalb ist es ein Spiegel. Denn der Spiegel, der holt ja nur den Dreck heraus. Das sagt ja nichts Gutes. Der greift Leute auf. Einige von den Leuten, die im Spiegel angegriffen wurden, ich lese den Spiegel nicht. Dazu habe ich keine Zeit und kein Geld. Nur manchmal im D-Zug, wenn da ein Spiegel liegen bleibt von einem, der ihn ausgelesen hat, dann nehme ich ihn und lese mal das eine oder das andere. Und da wurden schon Leute angegriffen und besudelt und beschmutzt, die ich persönlich gut kenne, die charakterisch, von der charakterlichen Seite, charakterlich sauber waren, aber vielleicht ungeschickt waren, in irgendeiner Manipulation geschäftlicher Art. Und die kamen dann in den Spiegel und wurden dahingestellt als Gauner und Schwindler und Schweinehunde und Betrüger. War gar nicht wahr, weil ich diese Leute kannte. Da habe ich gemerkt, der Spiegel, der will nur den Dreck aufwühlen. Und das hören die Leute gern. Das ist für sie ein Alibi. Das ist für sie eine Entschuldigung. Die Bibel macht es umgekehrt. Die Bibel, die berichtet ausschreckliche Geschichten. Fürchterliche Geschichten. So offen wie die Bibel, ist kein Buch. Aber mit dem Ziel, dass der Heilige Geist sagt, du bist der Mann, du bist der Mann, du bist genauso, du bist auch nicht besser. Aber beim Spiegel ist es umgekehrt. Wenn die Großen so machen, dann können die Kleinen auch so machen. Versteht ihr mich? Dass die verborgene Wurzel, dass die verborgene psychologische Wurzel für das Weltgeschehen heute, die Verharmlosung der Sünde, man nennt Sünde nicht mehr. Ach, schließt euch vor, der Schrift. Jesaja 5, Vers 20, bitte. Da steht geschrieben: Wehe denen, die das Böse gut heißen und das Gute böse heißen. Welche Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Welche Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wehe denen, die in ihren Augen weise und bei sich selbstverständlich sind. Denn ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht. Ich lasse mir doch so von so einem Mucker, lasse ich mir doch nicht das Leben verderben. Ach was, da gibt es schon Mittel und Wege, mal so einen Zeitensprung und so eine kleine Sache vergessen zu können. Wozu haben wir denn Alkohol und Nikotin und das Vergnügen und so weiter? Bitte, ich lese weiter. Wehe denen, die Helden sind, um Wein zu trinken. Und sonst Helden sind es wohl auch überall. Und tapfere Männer, um starkes Getränk zu mischen. Wenn sie den Gesetzlosen um eines Geschenkes willen gerecht sprechen. Auch darüber wäre viel zu sagen. Ich könnte euch ergreifende Dinge sagen. Ich werde mich hüten. Ich könnte x Ärzte ins Zuchthaus bringen. Das ist meine Sache. Ich verkündige frohe Botschaft und darf das, was ich sehen soll, weil ich weiß, nicht verwenden, um andere bestrafen zu lassen. Denn die Instanz, die ich vertrete, ist die höchste, der lebendige Gott. Und wenn ein Mensch bei mir seine Schuld und Sünde bekannt hat, seinen Mord, seine Ehebrüche, seine Brandstiftung und so weiter. Und ich sehe, der hat Buße getan und hat sich losgesagt. Hat sich losgesagt vom Teufel und hat sich geweiht an den lebendigen Gott. Wenn das geschehen ist, und ich segne ihn im Namen Jesu, da gibt es keine irdische Gerichtsbarkeit, die mich zwingen kann, das zu verraten. Gibt's nicht. Da ist die katholische Kirche in vielen konsequenter als die evangelische. Das nur nebenbei. Meine Freunde, wehe denen, die um eines Geschenkes willen ein Gesetzlosen gerecht sprechen. Warum wird des Feuers Zunge die Stoppeln verzehren und dürres Gras in der Flamme zusammensinken? Der Mensch ist wie Gras, der Mensch ist wie Stoppel. So wird die Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte aufliegen wie Staub. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Heerscharen verworfen und das Wort des heiligen Israels verschmäht. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Und so weiter. Die Verharmlosung der Sünde. Meine Lieben, es gibt Leute, die trinken die Bosheit wie Wasser. Und es gibt Leute, denen kommt es gar nicht darauf an, das eine oder andere zu tun. Die denken, das schlucken wir hinab, das ist erledigt. Nein, ich las einmal eine ergreifende Schilderung von einem Kaiman. Ein Kaiman, das ist ein Krokodilsart, wie es in Südamerika, Mittelamerika vorkommt. Da hat man öfter beobachtet, wie so diese riesen Krokodile da, wie die auf einmal in furchtbaren Schmerzen zuckten und um sich schlugen und in furchtbaren Schmerzen verendeten. Und als man den Magen öffnete, da fand man, die hatten eine Schildkröte verschluckt, weil die alles fressen, was ihnen in die Nähe kommt. Und die haben es natürlich nicht verdauen können, und die hat sich durch die Magenwände und durch das Gedärm hindurch gefressen, hat da alle die inneren Organe zerstört. Und unter diesen schrecklichen Schmerzen starb dann so ein Kaiman mit durchgenagtem Magen und durchgenagter Bauchdecke und ging elend zugrunde. So ist es mit der Wirkung unerledigter Sünde in unserem Leben. Die Sünde, die wir nicht erledigen, die zerfrisst uns von innen her, unsere inneren Organe, unser Denken und Fühlen und Wollen, unsere Fantasie, unsere Entschlusskraft, alles das, was unsere Persönlichkeit adelt und göttlich macht, das wird zerfressen von der Sünde, die wir innerlich nicht hergeben und nicht loslassen wollen. Wie das Krokodil, das Tier, die Schildkröte in dem Magen des Kaiman. Wunderbares Bild. Und das ist der Trick Satans, ein Kennzeichen der Letztzeit. Sünde, Sünde, da sprechen die Pfaffen davon. Die werden bezahlt, um das Volk zu verdummen. Und die reden von Sünde. Und wenn man genau guckt, dann machen die es ja genauso wie die anderen. Die rauchen auch lieber eine dicke Zigarre als eine schlechte. Und die haben einen dicken Bauch und gehen spazieren in eine schöne Wohnung und sagen, sie glauben an den, der nichts hatte, wo er sein Haupt hinlegte. Der Schwindel, der Schwindel, sieht doch ein Blinder, dass das Schwindel ist. Diese ganze Frömmigkeit. So redet man. Und diese Einstellung, die unser Volk, unsere Arbeiterschaft gebracht wird, die ihnen eingetrichtert wird, ist ungeheuer gefährlich. Die Verharmlosung der Sünde. Der Heilige Geist steckt unsere Sünde auf und macht uns zu Sündern, dass uns die kleinsten Dinge erschütternd bewegen. Und die Welt, der Teufel, die sagt, ach, das ist ja nicht so schlimm. Lies doch im Spiegel die hohen Herrschaften. Die sind noch schlimmer. Gar nicht so gefährlich. Ach nein. Meine Freunde, ich entsinne mich gut, als junger Mensch, als ich noch keine Schrifterkenntnis hatte und noch nicht durchblickte, da sagte mir mal einer, ich glaube, es war ein Jurist, sagen Sie mal, es war im Kriegsgefangenenlager, wo ich zum Glauben kam, ein Jurist, sagen Sie mal, Heller, Sie sagen also, man muss sich bekehren, um in den Himmel zu kommen. Ja, dachte ich. Und wer sich nicht bekehrt, der kommt in die Hölle. Jawohl, dachte ich. Sie auch. So, sagt er. Sagen Sie mal, der Schiller, war der bekehrt? Sag ich, nein. War nicht bekehrt. Der Goethe, war der bekehrt? Nein, sagt ich, der auch nicht. Ja. Und der Kant, der ja, dessen Hauptwerke ja heißen, die Kritik der praktischen Vernunft, worin er beweist, es muss einen Gott geben. Und die Kritik der reinen Vernunft, wo er beweist, es kann keinen Gott geben. Ich habe den Kant studiert. Sag ich, nein, der war auch nicht bekehrt. So, sagt er. Also wenn der Schiller und der Goethe und der Kant nicht bekehrt waren, dann kommen die also in die Hölle. Ja, sag ich, die kommen in die Hölle. Oh, sagt er, und wenn ich da in die Hölle komme, bin ich in ganz guter Gesellschaft. Dankeschön für euren Kram. War ich klar. Ich habe inzwischen gelernt, diese Taktiken Satans zu durchschauen und zu widerlegen. Aber davon kann ich nicht reden. Jedenfalls ist seine Taktik die Sünde zu verharmlosen. Die zweite Linie des Verderbens, des satanischen Linie, ist die Übersteigerung des gefallenen Menschentums. Der Mensch ist gefallen. Und dieser gefallene Mensch wird als die Norm, wird als der Maßstab für alles dargestellt. Ich glaube, in der Einleitung zu unserer Verfassung 1919, da lautet der erste Satz, nichts ist gewaltiger als der Mensch. Volle Lüge. Gott ist gewaltiger. Und der Mensch ist ein armer, verblendeter, gefallener, in Not und Angst und Furcht. Hier zugrunde geht der Mensch. Ein armes Gefäß. Der Mensch ist ein Gefäß für jede Qual. Meine lieben Freunde, und das unterschlägt der Teufel. Der Teufel sagt, oh, danke, Sonne. groß ist der Mensch. Lust ist gewaltiger als der Mensch. Das ist eine Lüge. Das ist eine satanische Linie. Gehen wir nicht drauf ein. Weder die Menschheit als solche, noch irgendein einzelner Mensch. Das kann heißen, wie er will, außer dem Menschen Christus Jesus. Denn der war Gott. Meine Freunde, das müssen wir sehen. Ich könnte euch jetzt Namen nennen. Männern vergottet werden. Die in der Medizin, in der Musik und so weiter, in der Theologie eine Rolle spielen. Die leugnen die Gottessohnschaft Jesu. Die sagen, Jesus war nicht Gott. Die leugnen die Vollgültigkeit des Opfers von Golgatha. Wir lassen uns von keinem Menschen in diese satanischen Linien hineinzerren. Weder in die erste Verharmlosung der Sünde, noch in die zweite Übersteigerung des gefallenen Menschentums. Und daraus ergibt sich die dritte, das Ärgernis des Kreuzes. Nichts erregt den Menschen so sehr als das Kreuz. Denn das Kreuz macht unser ganzes stolzes Übermenschentum, die Gloriole, unsere Hoheit als Mensch, zunichte. Goethe hat einmal gesagt, ich habe die Faxine. Dieser Tabaksgegner und hat die Raucher nur genannt die Schmauchlümmel. Sind ja auch noch solche Schmauchlümmel. Lasst euch lösen von dem und der Lutscherei da, der Findis. Die Tabak, Knoblauch, obwohl das was sehr Wertvolles ist, Wanzen und dann schrieb er nicht das Kreuz, dann malte er ein Kreuz. Das Kreuz. Die sind ihm zuwider. Tabak, Knoblauch, Wanzen und das Kreuz. Die sind ihm zuwider. Dem Altmeister Goethe. Dem, der angebetet wurde. Der eigentlich nur einen Menschen anerkannte von seinen Zeitgenossen. Das war Napoleon. Und den hat er anerkannt, weil Napoleon ihn anerkannte. Napoleon sagte, als er ihn sah, oh, das ist mal ein Mann. Ja, und da hat er den Napoleon auch anerkannt. Gegenseitig. Meine Lieben, auf solche Dinge fallen wir nicht hinein. Da fällt ein Kindlein in Christo hinein. Aber nicht einer, der das Wort Gottes kennt, der Begegnungen hat mit dem lebendigen Gott, in dem Christus wohnt. Lasst euch nicht betrügen. Die Übersteigerung des gefallenen Menschentums ist vom Teufel. Dritte Linie, und die haben wir ja, das Ärgernis des Kreuzes. Die vierte Linie, die heißt Anpassung an die Welt. Man muss sich der Welt anpassen. Man darf nicht auffallen. Man kann auch nicht so jedem sagen, hören Sie mal, Herr Ober, sind Sie auch bekehrt? Was halten Sie von Jesus? Kann man doch nicht sagen. Man kann doch nicht einen, der zu mir kommt und will etwas kaufen, sagen, halt, ehe wir einen Chef machen, erst reden wir mal von Jesus. Hat solche Leute gegeben. Gott sei Dank, Hermann Zeiss war auch einer von denen. War auch einer von denen. Ja. Man darf nur keinen Anstoß erregen. Oh, was ist das für ein Erleben, wenn man Anstoß erregt und stößt durch mit der Botschaft und sieht, wie der andere, der vorher so stolz und selbstbewusst auftrat, wie dem der den Boden unter den Füßen verliert und gierig die Botschaft hört. Was ist das für ein Erleben? Wer das noch nicht von euch gehabt hat, ihr Lieben, oh, da fehlt euch noch die Krone eurer Gotteskindschaft und eures echten göttlichen Menschentums. Die Anpassung an die Welt. Seid nicht gleichförmig dem Schema dieser Welt. Wir sind anders, nur tote Fische. Reisen mit dem Strom, lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Wir haben den Mut, anders zu sein als die anderen. Wir haben den Mut. Ich könnte euch wunderbare Erlebnisse erzählen. In der Straßenbahn, im Bus, im Zug, im Flugzeug, auf dem Schiff, in Versammlungen und in den unglaublichsten Orten von dem Sieg ein Zeugnis, das von Gott kommt und das einem anderen umschmeißt und ihn zum Leben verhilft. Ich könnte euch viele Dinge erzählen aus meinem Leben, aber ich hoffe, dass auch in eurem Leben solche Augenblicke stehen, wo die Kraft des Heiligen Geistes so stark war, dass ihr nicht anders konntet, als den Namen Jesus nennen, wie ein Fanal, wie eine lodernde Fackel, in die Finsternis der Sünde und Bosheit zu werfen. Auch in meinen vorgesetzten Behörden. Ich habe mein Reallehrerexamen gemacht bei einem Regierungsdirektor, Professor Dr. van den Driesch, stellvertretenden Minister, Kultusminister von Rheinland-Pfalz, ein Katholik. Was ich da erlebt habe, das ist mir unvergleichlich. Aufgrund meiner wissenschaftlichen Arbeit, ich musste eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und dann habe noch ein mündliches Gespräch, ein Unterrichtsprobe und so weiter, hat der Mann geschrieben, ich habe den Brief noch zu Hause, ich habe noch einen Wunsch im Leben, noch einmal mit unter vier Augen mit dem Herr Heller zusammen zu sein. Was der Mann mir gesagt hat, das bewegt mich so, und was er geschrieben hat, das lese ich immer und immer wieder. Ich habe natürlich Zeugnis gegeben. Auf jeden Fall. So könnte ich euch eine Fülle, das will ich aber nicht, ich will euch ja grundsätzliche Linien ziehen. Anpassung an die Welt ist eine teuflische Linie. Wir haben keinen Einfluss auf die Welt, wenn wir uns hier anpassen. Wir haben Einfluss auf die Welt, wenn wir uns innerlich und äußerlich, soweit es möglich ist, absondern. Wenn die Welt merkt, der ist anders als ich. Wir haben viele gesagt, Herr Heller, Sie haben was, das möchte ich auch haben. Diese Freude und diese Vollmacht und diese Kraft und diese Bereitschaft, unangenehme Dinge zu übernehmen und so weiter. Ich habe wunderbare Dinge erlebt. Zu mir kamen Eltern von Schülern und Schülerinnen und sagten, Herr Heller, seitdem mein Junge bei Ihnen ist, seit 2 Jahren, ist der Kerl ganz anders geworden. Vorher hat er mir nie Kohlen geholt und der Holz gespalten und der Kartoffeln geschält und da war ich besorgt. Da ist immer fortgelaufen, hat Fußball gespielt und hat einen frischen Mund gehabt. Der ist seit einem halben Jahr ganz anders, freundlich und höflich. Herr Heller, wie kommt denn das? Bitte helfen Sie mir, ich möchte auch so werden wie mein Sohn. Haben wir Eltern gesagt. Das hat er das auch gesagt. Herr Heller, ich freue mich ja, dass ich Sie persönlich kennenlerne. Meine Tochter, was sie erzählt, ein Kind von 7 Jahren war das. Aus der Schule, aus der Religionsstunde. Wir haben so viel Einfluss auf die Welt, als wir uns absondern von der Welt und den Namen Jesu kennen. Mit seiner ganzen strahlenden Glorie, mit all seiner Vollmacht, mit seinem vollen Heil, das er geschaffen hat. Und noch eine fünfte Linie, eine fünfte satanische Linie, die lautet Verschleierung der Wahrheit. Wir leben in einer Welt der Lüge, in einer Welt der Reklame und Propaganda, in einer Welt, die betrügt auf allerlei Weise, um die dummen Menschen auszubeuten. Dafür könnte ich euch jetzt einen Sack von Bibelstellen geben, aber ihr habt ja auch eine Bibel und lest fleißig drin. Ja? Jeden Morgen. Ja? Ja. Also einer. Meine Freunde, die Verschleierung der Wahrheit. Wir leben in einer Welt der Lüge und Satan ist der Fürst der Lüge. Und in dem Maße, wie wir wahr werden vor uns, und das ist ein schmerzlicher Prozess, und wahr werden vor Gott und der unsichtbaren Welt, das ist eine demütigende Sache. In dem Maße, wie wir den, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit ist kein Dogma, die Wahrheit ist kein Lehrbild, die Wahrheit kann man auch nicht beschließen in einem Kreis von Brüdern oder einem Komitee oder einer Bewegung. Die kann heißen, wie sie will. Die Wahrheit ist keine Sache. Die Wahrheit ist eine Person. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und die wird verschleiert. Die wird verschleiert. Religion, ja. Religiös interessiert, gewiss, sind wir alle. Natürlich. Ein anständiger Mensch, jawohl, sind wir. Bitte, wer kann mir was da sagen? Ich habe nie eine dreckige Weste. Sprach gar keiner. Meine Lieben, und der Teufel, der verschleiert die Wahrheit. Und damit kehren wir zum ersten Punkt zurück, zur Verharmlosung der Sünde und zur Übersteigerung des gefallenen Menschentums. Wir leben in einer Welt der Lüge. Und nur wer der Lüge absagt, in den kann die Wahrheit hineinströmen. Und nur wer die Wahrheit hineinströmen lässt, kann die Lüge überwinden. Zum Beispiel Hurerei und Ehebruch ist eine Lüge, denn das ist nicht die wahre Liebe. Das ist die unterste, entartete Form der Liebe. Das Rechtsverkehr ist ein göttliches Gebot in der Ehe und ein göttliches Verbot außerhalb der Ehe. Das wissen auch die wenigsten. Wir haben eine so falsche, verlogene Frömmigkeit. Früher kamen oft Frauen zu mir und sagten, ach, Bruder Heller, ach, was, als gläubige Frau, was muss ich leiden? Mein Mann, der will nichts mehr von mir wissen, der isst und geht fort und er kommt gar nicht zum Essen und gibt mir nur noch ein Drittel meines Monatsgeldes, was er mir früher gab. Er will nichts mehr von mir wissen und hat eine Freundin, ach, was muss ich leiden, um Jesu willen, um des Evangeliums willen. Und da habe ich früher, vor 20, 30 Jahren, diese armen Frauen so bedauert und habe sie getröstet und gebetet und habe ihr gesagt, ja weh, der ist ein Mann und so weiter. Das mache ich heute nicht mehr. Heute frage ich ja, warum ist denn der so? Wie kommt das denn? Ja, als ich gläubig wurde, bin ich der Schwester Eulalia. Und da hat die gesagt, jetzt wird aber ein heiliges Leben geführt, ein ganz heiliges Leben und gar nichts Fleischliches mehr und so weiter. Da habe ich meinem Mann gesagt, also ich führe jetzt ein ganz heiliges Leben, ich höre den Herrn Jesus an und will gar nichts mehr wissen und darf mich nicht mehr berühren. Oh, ich bin so fromm. Und da hat der Mann gesagt, gut, das bleibt, wenn ich will, mit einer anderen. Und hatte juristisch, weltlich gesehen, damit recht, juristisch weltlich gesehen. Aber sie ist mal erlebt. Also, ach, die hat ihn jetzt nur verboten, weil die neidisch ist auf sie. Ja, das ist nicht immer, aber oft der Grund. Glaubt ihr, ich habe Erfahrungen von Hunderten, von Tausenden von Aussprachen. Da sage ich, und jetzt, das sie haben gefehlt. Die Schrift sagt, kommen Sie wieder zusammen. Die Schrift sagt, das Weib entzieht sich nicht der Mann und der Mann nicht dem Weib. Das ist ihre heilige Pflicht, das ist eine eheliche Pflicht. Pflicht. Nicht nur Vorrecht, wie es dargestellt wird in der verlorenen, satanischen, stinkenden Kinoliteratur und so weiter. Jetzt gewinnen Sie Ihren Mann zurück, sagen Sie Ihrem Mann, du hör mal, was ich damals gemacht habe, das war falsch. Das war religiöser Krampf. Das war ein Unrecht. Ich sehe es ein, in der Bibel hier, 1. Korinther 7, da steht anders, da steht, das Weib entziehe sich nicht der Mann. Und das habe ich gemacht, verzeihe mir, vergib mir und gewinnen Sie ihn zurück. Und das ist möglich, das habe ich auch erlebt. Meine Freunde, zu den Sünden der Endzeit gehört auch nicht heiraten. Gehört sie denn? Zu den pharisäischen Sünden der Endzeit. Ja, so wie das übersteigerte Menschentum in die satanische Linie führt, auch eine entartete und übersteigerte Religiosität. Er sagt, ich nicht, taste nicht, berühre nicht und nicht heiraten und so weiter. Das kann es sein. Es ist ein echtes göttliches Fasten. Das ist eine ungeheure Vollmacht und Genesung für Leib, Seele und Geist bringt. Das gibt es. Ich faste öfter mal 14 Tage und esse kein Bissen. Und bin dadurch ein gesunder, froher Mensch geworden, der von vielen Ärzten preisgegeben war. Unser Hermann Zweig hat auch gesagt, der Adolf stirbt. Der kommt von seinem Krebs und Herzinfarkt nicht mehr davon. Der stirbt. Hat er gesagt. Nicht aus Bosheit, sondern weil das über seine Überzeugung war. Hier stehe ich und lebe, meine Freunde. Die reife Zeit des Endes bedient sich einer falschen, übersteigerten Religiosität, um die Menschen verrückt zu machen. Und dazu gehört auch das Verbot der Ehe und der ehelichen Pflicht. Das gehört auch dazu. Deutlicher will ich nicht reden. Ich könnte noch mehr sagen. Das soll genügen. Ich habe jetzt 5 satanische Linien gezeigt. Erstens, die Verharmlosung der Sünde. Zweitens, die Übersteigerung des gefallenen Menschentums. Drittens, das Ärgernis des Kreuzes. Viertens, die Anpassung an die Welt. Und fünftens, die Verschleierung und Verdrehung der Wahrheit. Das ist heute die Methode, das sind die Methodeia, nennt das die Urtext, die Schrift, die Methoden des Teufels. Und dazu benutzt er gottlose Mittel und fromme Mittel. Ja, das muss man einmal sehen. Das kann man aber nur, wenn man die Schrift kennt. Sonst nicht. Sonst wird man da hin und her geworfen von einem Extrem ins andere. Zweitens, zweiter Hauptpunkt. 5 göttliche Linien. Hier kann ich mich etwas kürzer fassen. So wie diese satanischen Linien in ihrer Verwirrung uns hineintreiben in Freudlosigkeit, in Bindung, in Hemmung oder in Hemmungslosigkeit, in die Gesetzlosigkeit oder ins Gesetz. Beide sind Abwege. Es gibt einen Abweg zur Rechten, das ist das Gesetz. Und es gibt einen Abweg zur Linken, das ist die Gesetzlosigkeit. Und wir gehen auf dem Pfad des Glaubens. Das ist ein schmaler Pfad, von dem man zur Rechten und zur Linken abstürzen kann. Und deshalb sagt die Schrift immer wieder, ihr sollt nicht abirren oder abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Habe ich früher gar nicht beachtet. Dann wurde das mal gelesen, hat man gar nicht dabei gedacht. Heute weiß ich. Und wenn ein Engel vom Himmel käme, der euch etwas anderes ist als Evangelium der Künste, als ich, der sei hinweggeschleudert, auf die Seite gestellt oder verflucht. Meine Freunde, die satanischen Linien. Aber die brauche ich euch nicht zu nennen, wir brauchen nur hinauszugucken in die Welt, in das verlogene Kerzengeflimmer, wenn vom Christkindchen und vom Nikolaus und so weiter da allerlei Theater gemacht wird mit Lichterglanz und Kerzen und brennenden Herzen und Glocken und was weiß ich. Die wollen ja doch nur mit Gewinn ihre warmen Unterhosen verkaufen. Denn es ist doch gar nichts zum Christus zu tun. Auf jeder Leberwurst steht drauf, glückliche Weihnachten. Jeder Leberwurst. Also, du bist stolz. Da fallen doch nur Teufel drauf hinein. Je heller die Städte, je dunkler die Herzen. Die satanischen Linien sehen wir in jeder Zeitung, in jeder Zeitschrift, die wir sehen und hören wir fast, oder in vielen Sendungen von Theater und Kino und Rundfunk und Fernseher und so weiter und so weiter, Kabarett und so weiter, und die sehen wir in unserem eigenen Herzen. Aber jetzt nenne ich euch noch 5 göttliche Linien. Jetzt sage ich euch die positive Seite. Denn das Negative, das hilft uns ja nicht. Wir wissen ja, dass alles faul ist. Wir wissen ja, dass wir rettungslos verloren sind. Es kann nicht. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Wie viele haben wir das so gesagt? Oh, da gehört aber eine Willenskraft dazu, um frei zu werden von seinen Bindungen. Hat uns vor fünf Stunden einer gesagt. Ein paar Brüder mit mir, vor 5 Stunden. Den Paul. Ja. Meine Lieben, noch einmal. Das Negative zeigt, wie faul alles ist, wie verdorben, wie hoffnungslos und aussichtslos unsere Situation ist. Darüber brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das sagt unser eigenes Gewissen. Du bist ein armer Tropf, aus dir wird nie etwas. Schmeiß die Flinte ins Korn, häng dich auf, aus dir wird ja doch nichts. Zu wem hat es der Teufel noch nicht gesagt? Bitte, zu allen hat er das schon gesagt. Aber wir glauben ihm nicht, er ist ein Lügner. Er ist ein Lügner. Jesus hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Und wenn du das glauben kannst, Offenbarung 21,5, dann knie nieder und sage, Herr Jesus, wenn du alles neu machen kannst, wenn du kein Propagandist bist und nicht lügst, dass du die Wahrheit bist, du kannst ja nicht lügen. Dann mach auch mich neu. Mach mein Triebleben neu, mein Gedankenleben, mein Traumleben, meine Lüste und Begierden. Mach das göttlich, mach das neu. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Mach mich neu oder ich gehe zugrunde. Wie oft habe ich gebetet, Herr, ich will werden, wie du bist. Und wenn ich nicht so werden kann, wie du bist, dann tinte mich aus, vernichte mich. Ich kann nicht so sein, wie ich bin. Ich will so werden, wie du bist. Da habe ich oft gebetet. Gott erhöht ein ernstes Gebet. Also, 5 göttliche Linien. Erste Linie, die Fremdlingschaft der Gemeinde. Oh, was ist denn das? Ich lese mal aus Johannes 17 einige Verse, 3 Verse. Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen, betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet,
Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Wisst ihr, warum die Welt mich hasst? Wisst ihr, warum die Welt euch hasst? Alle wirklich Gläubigen hasst. Weil wir nicht mit ihr mitmachen, weil wir uns nicht für ihre Ideale begeistern, weil wir nicht in die Ohren blasen, weil wir nicht an ihren Lüsten uns befriedigen, weil wir anders sind als sie. Wenn die Welt einen sieht, der anders ist als sie, da rast sie ihn. Das ist nur bei kleinen Kindern. Wenn bei kleinen Kindern einer etwas anders ist, vielleicht etwas langweilig und nicht so veranlagt zum Turnen und Springen, dann ist er der Gegenstand des Spottes. Die Kinder sind grausam. Oder wenn einer einen Sprachfehler hat, oder einer durch irgendetwas auffällt, ein Bub oder ein Mädchen, der wird von den anderen gehänselt und wird gequält, schier zu Tode gequält. Kinder sind grausam. Und so sind die Menschen auch. Wenn die Menschen sehen, wir haben eine Kraft, wir haben eine Freude, die ist nicht aus ihren Quellen gespeist. Wenn sie das merken, und wir tun da nichts Böses, wir tun Gutes, wir sind freundlich, gütig, entgegenkommend, und da hassen sie uns. Die Welt hasst uns, weil wir nicht so sind wie sie. Wundert euch nicht, dass die Welt euch hasst. Die Welt hasst euch, weil ihr nicht von der Welt seid. Und dann sagt der Herr weiter, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest. Das wäre ja schön, wenn einer zum Glauben kommt, dass er weggeht hinauf in die Herrlichkeit. Ach, das wäre wunderbar. Nein, das macht Gott nicht. Wir müssen uns bewähren. Wir müssen der unsichtbaren, uns überlagernden Engels- und Dämonenwelt demonstrieren, dass der Christus, der in uns schwachen, elenden Tröpfen wohnt, stärker ist als die ganze Welt. Deshalb ist Gott Mission. Ein Mensch mit Gott ist stärker als die ganze Welt. Wenn du jetzt in dieser Stunde dein Leben ungeteilt dem Herrn geben würdest, dann würde eine Kraft, ein Licht, ein Heil, eine Spannung von Seligkeiten in dein Leben kommen, die ich dir gar nicht beschreiben kann mit dem armseligen Reservoir der Worte und Bilder, die mir zur Verfügung stehen. Kannst du ja gar nicht sagen. Meine Freunde, ich bitte nicht, dass du sie wegnimmst, sondern sie bewahrest vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Und dann sagt er nicht, ihre pfingstliche Zungengabe sind die Wahrheit. Ihre Visionen sind die Wahrheit. Ihre starke Einbildungskraft ist die Wahrheit. Nein, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn dir einer mit dem Wort etwas beweist, dann beuge ich mich. Aber wenn man mir etwas nicht mit dem Wort beweisen kann, dann sage ich, danke, verkauf deine Sachen woanders. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das Wort ist nicht da, um Menschen zu retten. Das Wort ist auch da, um Menschen zu heiligen. Und das Wort ist da, um Menschen zu vollenden. Deshalb bleiben wir am Wort. Wir bleiben bei dem, es steht geschrieben, und dem bipolaren, scheinbar entgegengesetzten, wiederum steht geschrieben. Und stehen dann im Spannungsfeld der Mitte. Zwischen dem es steht geschrieben und wiederum der steht geschrieben, sehen wir unseren Weg zum Ziel. Brüder, das ist etwas Wunderbares. Dazu muss man allerdings das Wort kennen. Wie viel Zeit hast du denn für deine Bibel jeden Tag? Und wie viel Zeit hast du für deine Zeitung? Nimm dir mal einen Zettel und dann schreib mal auf, wie viele Minuten du Radio gehört, Zeitung gelesen hast, Roman gelesen hast und Fernseher gesehen hast. Und dann schreibst du drunter, die andere Spalte, wie viel Zeit du gehabt hast, das Wort zu lesen, zu erforschen und zu meditieren, darüber nachzudenken. Ich garantiere, 11:1. Ja, ich weiß das. Ich habe diesen Rat schon oft. Hör auf, mich zu blenden, alter Freund. Das kannst du mit deinem Lehrer in der Schule machen. Er hat es gar nicht absichtlich gemacht. Nein. Ist ja nur ein kleiner Mann. Meine Freunde, ich habe gesagt, es gibt fünf
göttliche Linien der Ausreife der Endzeit und habe genannt die Fremdlingschaft der Gemeinde. Wir werden immer stärker als Fremdlinge erfunden, die nicht mehr in diese Welt passen. Und wenn das die anderen nicht merken, du bist anders, dann stimmt es nicht. Ihr ahnt nicht, wie die Geisterwelt diese Fremdlingschaft empfinden. Ich weiß eine Reihe von Fällen, dass Gläubige durch Dummheit, durch Unachtsamkeit mitgeschleppt wurde in eine Seance, in eine Sitzung von Spiritisten, wo also angeblich Tote zitiert wurden, der Großvater oder der Goethe oder der Napoleon oder irgendeiner, oder der Adolf Hitler oder der Luther oder irgendjemand, angeblich. Das sind lauter Dämonen, lauter Betrüger, die da kommen. Und die wurden da mitgeschleppt und war zum ersten Mal einfältige Gläubige, einfältige Menschen, nicht dunkel, aber ohne Art, kamen da rein. Und dann gab dieser Geist durch Glückzeichen, sagte der, es ist einer hier, ich kann heute nicht aufreden, ich kann nichts machen. Die Sitzung kann nicht zustande kommen, es erscheint auch niemand, es ist einer hier, der ist so stark, der muss raus. Und da haben die sich dann angeguckt, das Licht wieder angesteckt, ah, das ist der da. Der Fromme. Und da haben sie dann rausgeschmissen und dann klappt es. Ich weiß eine Reihe derartiger Fälle. Genauso ist es in der Welt. Wir sind nicht nur Störenfriede für die Dämonen. Wir sind nicht nur Botschafter für die Totenreiche. Denn wenn du betest, wenn du das Brot brichst und den Kelch segnest, dann verkündigst du hinab. Die sind alle Tiefen. Ich habe gestern schon darauf, vorgestern hingewiesen. Wir sind auch der Welt gegenüber Fremdlinge. Die Welt merkt, die passen nicht zu uns. Die gehören nicht zu uns. Sie haben etwas anderes und fühlen sich dadurch gestraft. Die Kerle, die rauchen nicht, die machen keine dreckigen Witze, die erfüllen ihre Pflicht, die sind überfröhlich. Die ganz nur, dass die so anders sind. So sollte ich sein wie der. Aber es kann doch nicht. Es kann doch nicht. Ich will auch nicht. Und deshalb, da ärgern die sich über uns, obgleich wir gar nichts Böses tun. Ich könnte euch ein Zack von Geschichten erzählen, persönliche Erlebnisse und von Brüdern. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und je mehr es dem Ende entgegengeht, umso stärker. Haben wir den Mut, daheim beim Herrn im Geiste, Fremdlinge hier unten, aber nicht hier, Freunde aller Welt. Wehe euch, wenn euch jedermann wohl redet. So steht geschrieben. Es ist eine Ehre, wenn du um Jesu willen geschmäht, unterdrückt, benachteiligt wirst. Das ist eine Ehre, die dir überreich vergolten werden wird. Du wirst einmal staunen. Ich kann dir sogar den Maßstab sagen. Allzu unendlich. Jawohl, ist die Erstattung. Zweitens, die Sichtung der Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Club von ganz frommen Leuten. In der Gemeinde, da sind immer Leute dabei, die ja nicht ganz echt sind oder die erst auf dem Wege sind. Und die Gemeinde, die wird immer wieder gesichtet. Die Urgemeinde, da waren zwei, die sagten, oh, wir haben all unser Gut und Besitz verkauft und legen hier den gesamten Ertrag nieder. Ananias und Sapphira. Die haben große Opfer gebracht. Aber die wollten frommer dastehen, als sie in Wirklichkeit waren. Wenn sie gesagt hätten, wir haben ein Drittel oder die Hälfte unseres Gutes euch hier geopfert, das andere behalten wir für uns. Da wäre ja alles gut gewesen. Also die hätten ja gar nichts zu opfern brauchen. Aber dass sie so getan haben, als wären sie frommer, als sie in Wirklichkeit sind, das hat ihren sofortigen Tod bedeutet. Wenn das heute noch so wäre, wenn alle unter uns, die sich frommer hingestellt haben, in ihren Briefen und in ihrer Unterhaltung und Begrüßung, als sie sind, wenn die all tot umfallen würden, wäre der Saal so leise und kein lebendiger mehr. Glaubt ihr das? Das dürft ihr glauben. Aber wenn das Reich aufgerichtet wird, und dieser Akt war ja ein Vorbild auf das kommende messianische Reich, wo das Böse ausgerottet wird, da herrschen diese Gesetze. Da ist der Teufel gebunden. Da ist die Gemeinde vollendet. Da ist Israel zur Königsherrschaft gelangt. Da heißt es, morgen für morgen rottet er das Böse aus. Und wer das nicht unterscheiden kann, diese Äonen, heute ist der Äon der Gnade und dann ist der Äon des Reiches und der Herrschaft. Wer das einmal gesehen hat, der begreift überhaupt die Geschichte erst. Wer das nicht gesehen hat, der tastet wie mit einem Stock ein Blinder im Nebel. Sichtung der Gemeinde. Drittens, die Gemeinde wird immer stärker eine leitende Gemeinde. Das heißt nicht, dass sie aus lauter Kranken besteht. Das heißt das nicht. Das heißt aber, dass sie leidet, leidendlich ihren Weg geht. Dass sie sich benachteiligen lässt. Dass sie sich mähen lässt. Dass sie sich in die Ecke drücken lässt. Dass sie das, was ihr zusteht, nicht verlangt. Mit brachialer Gewalt, wie es der Weltmensch macht, sondern dass sie lieber still ist und lässt sich lieber Unrecht tun. Das ist das Kennzeichen, dass der Heilige Geist sein Werk treibt. Eine leidende Gemeinde. Der Weg Jesu wurde immer stärker ein Leidensweg. Und zuletzt wurde er als Kreuz geschlagen, als Verbrecher und hat geschwiegen. Wie er war in dieser Welt, sind auch wir in dieser Welt. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Sag nicht so schnell, ja. Ich habe früher, wenn ich evangelisierte, habe ich es eher geruht, bis wenigstens ja, als so ein paar hundert in der Nachversammlung waren und aufstanden und vorgingen. Ja, oh ja, 20, 25 Jahre. Ich habe Nachversammlungen gehabt, Nachversammlungen bis zu 1200 Menschen in einer Nachversammlung. Mache ich heute nicht mehr. Mache ich heute nicht mehr. Heute sage ich eher, Mensch, überlegt ihr es. Mensch, überlegt ihr es. Jesus hat vielen gesagt, die ihm nachfolgen wollten. Überlegt ihr es. Überlegt ihr es. Die Füchse haben ihre Höhlen. Vögel ihre Nester. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Willst du auch heimatlos werden? Überlegt ihr es. Gib alles weg. Löst dich von allem. Und dann kannst du kommen. Jesus hat die Leute eher abgehalten. Und so ist auch unsere Botschaft, die nur sagt, jeden Tag, alle Tage Sonnenschein. Wenn du dich bekehrst, dann wird dir alles geschenkt und dann erlebst du, wie die Leute so lieb sind zu dir und wie Gott dich übergießt mit Wohltat. Das ist eine Lüge. Nachteile hast du. Verachtet wirst du. Geschmäht wirst du. Nicht befördert wirst du. Jawohl. Sollte in der Nazizeit, sollte ich Direktor werden der göttlichen Worms, der Mittelschule. Abgelehnt gegen religiöser Bindung und politischer Unzuverlässigkeit. Bin ich so stolz drauf. Meine Lieben, die Gemeinde ist eine leidende Gemeinde. Ich will ihm zeigen, wie viel er für mich leisten muss. Heißt es so? Nein, so heißt es nicht. Sondern wie viel er für mich leiden muss. Leisten kann nicht jeder. Um leisten zu können, da muss man was gelernt haben. Muss ein Kerl sein. Muss wenigstens ein Auto und ein Telefon haben. Das allerwenigste. Ich habe beides nicht. Aber leiden kann man. Du kannst da, wo du stehst, um Jesu Willen den untersten Weg gehen und als Schlachtschaf erfunden werden. Das kannst du. Das imponiert den Geistmächten des Lichtes und der Finsternis. Es gibt keine reine Gemeinde, aber eine sich reinigende Gemeinde. Und der letzte Punkt, die Gemeinde wird immer stärker. Eine bewusst, mit der ganzen Sehnsucht ihres Herzens, auf Jesus, den Wiederkommenden, wartende Gemeinde. Die Urgemeinde war eine wartende Gemeinde. Wenn der eine den anderen sah, da hat er ihn zugerufen, Maranatha, Maranatha, das heißt, der Herr kommt, als Aussage. Es kann aber auch übersetzt werden, der Herr möge kommen, als Wunschwort. Beide Übersetzungen sind sprachlich richtig. Maranatha, der Herr kommt. Die Urgemeinde war eine aus dem wiederkommenden Herrn wartende Gemeinde. Dass das natürlich auch zu Resten entgleist ist. Dass immer wieder Leute aufgetreten sind, die haben gesagt, alles hergeben, alles wegschenken, weiße Gewänder anziehen. 17. Februar 1963, da kommt er, da gehen wir auf den Berg mit weißen Gewändern und geben alles her. Und dann sagen wir, jetzt kommt er, wir haben es genau ausgerechnet, jetzt kommt er. Das ist schon x-mal geschehen, schon x-mal im Lauf der Kirchengeschichte. Aber Luther sagte, wenn ich wüsste, morgen kommt der Herr, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir tun unsere Pflicht, du warst ein Dienst, du auch. Und doch sind wir am tiefsten Grund wachsende Menschen. denen alles Dreck ist, ich achte alles für Kot, sagt Paulus, für Dreck, um ihn zu gewinnen und die Kraft seiner Auferstehung. Wir sind eine wartende Gemeinde. In dem Maße, wie du auf Jesus wartest, bist du ein glücklicher Mensch. Und erst diese Botschaft, er kommt, die bringt Ordnung in die Gemeinde. Diese Botschaft, er kommt, die bringt Ordnung. Und wenn wir Menschen sind, die auf den Herrn warten und der andere spürt, dass das ist einer, dem ist der wiederkommende Herr viel wichtiger als alles andere, als seine Wohnung, sein Auto und seine Leiter und seine hohe Stellung und seine Ehre und sein Bankkonto und all den Dreck und Plunder von unserer Wirtschaftswunder. Meine Lieben, in der Maße, wie wir das sind, sind wir glückliche und fruchtbare Menschen. Und in der Maße sind wir ein Zeugnis für die anderen. Ich schließe, entschuldige, ist etwas länger geworden. Verzeiht ihr mir, ja? Also, Montag, Dienstag, Mittwochabend mache ich nicht so lang, so spreche ich euch. Aber ich schließe jetzt mit einem ganz kleinen Berufserlebnis. Ich will jetzt noch etwas aus der Schule plaudern, eine ganz kleine Geschichte erzähle ich euch noch, ein Erlebnis. Von dem Wunder der beiden Worte, er kommt. Es kam bei uns oft vor, dass wir während des Unterrichts, in der großen Pause, in der Hauptpause von 10 Minuten, dass wir da eine Besprechung hatten. Dass wir dann nicht extra bestellt wurden in die Schule an einem freien Nachmittag oder nach dem Vormittag, sondern dass das in die große Pause gelegt wird. Und das dauerte natürlich immer länger. In 10 Minuten ging das ja nicht wahr, ich war ja Kollege. Ja, dauerte immer länger. Und wenn dann der Schuldiener kam, rein und meldete, 10 Minuten in der großen Pause, Lehrerratssitzung. Und da haben sich die Kinder gefreut und haben gesagt, jetzt bekommen wir eine Pause von 20 bis 25 Minuten. Denn die Sitzung ist ja nicht so schnell aus. Die Schulmeister, die wissen ja bekanntlich alles besser, kann ich sagen. Also, da kam das dann oft vor. Ich hatte meine Klasse, ich hatte die ganz Großen, war im obersten Stock, der 4. Stock. Und wenn dann die Sitzung war, die Besprechung, und dann läutete es, die hinter ihre Klassen. Und die Lehrer hatte schon vorher gesagt, die Lehrkräfte also hört, es kann sein, dass ein paar Minuten später jetzt, seid anständig, ordentlich und arbeitet was, sonst freuen wir gleich eine französische oder Mathematik oder englische Arbeit. Arbeitet was. So habe ich es auch angehalten. Arbeitet was. Also, die Klasse ging hinaus und wusste, da unten ist noch Besprechung. Und da wurde einer abgeordnet von der Klasse, der musste sich ans Geländer stellen, so dass er gerade die Türklinke von dem Lehrerzimmer im Blickfeld hatte. Und er wusste, wenn die Türklinke zum Lehrerzimmer runtergeht, das ist Sitzung aus. Und da ist in 2 Minuten unser Lehrer da. Und deshalb stand er da und schaute gespannt auf die Türklinke zum Lehrerzimmer. Ja, und beobachtet. Und die anderen, die haben inzwischen sich Lachen geliefert. Nicht nur Redeslachen, sondern da wurde dem Einfältigsten, dem wurde der Papierkorb übergestülpt und dann wurde es nass gemacht und batsch, bumm, bombardiert und dann wurde Kreide geworfen und so weiter und so weiter. Ja, dann wurde es Lachen geliefert. Ja. Und das dauerte so 2, 3, 6, 8, 10, 12 Minuten, je nachdem. Und auf einmal sah der Posten am Geländer, die Türklinke geht runter. Da sagte er 2 Worte zur Klasse. Wie hießen die Worte? Er kommt. Oh, 1, 2, 3 Worte, Papierkorb wieder da und eingeräumt. Und der Schwamm, der lag an seinem Platz. Und die 30 Stücke lagen nicht mehr auf dem Boden. Und jeder hatte auf seinem Platz dann etwas liegen. Und jemand fleißig arbeitete und so weiter. Und wenn ich dann rein war, da war ich stolz auf meine Klasse, die fleißig. Habt ihr gewusst, was die getrieben haben, die Burschen? Habt ihr gewusst? Nach manchem armen Sünder, der was angestellt hatte. Manchem armen Sünder, ich sag, du Lausbub, ich wollte dir rechts und links mal hinter die Ohren hauen. Weißt du, als ich so alt war wie du, das kann ich dir versichern, das kannst du glauben, da war ich ganz genau so wie du. Hab ich gesagt, meine Wahrheit. Und da hat er Mut gefasst und hat gelächelt. Und dann haben wir uns die Hand gegeben und dann ging es weiter. So habe ich es gemacht. Meine Freunde, er kommt! Jesus kommt! Bring dein Leben in Ordnung! Entreiß dich den satanischen Linien, die in dein Leben hineinspielen wollen. Und öffne dich den göttlichen Kräften und Normen. Du wirst umgestaltet. Du wirst ein Wärtsender.
Du wirst ein von ihm erfüllter. Du wirst ein nicht ein vollkommener Reiner und Heiliger, sondern ein dich reinigender Mensch, der aber von Herzen seinem Herrn gehört und täglich als Schlachtschaf zu ihm zur Verfügung stellt, zu lieben und zu segnen. Er kommt. Und deshalb noch einmal, wir leben in der letzten Zeit. Es geht dem Ende entgegen. Jesus kommt bald. Oh, dem, der sich bereitet. Lasst es vollenden. Amen. Amen.